SRF 1.
Zuerst Musik, das ist Belinda Carlisle mit «La Lona». Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, wenn ihr Freimaurer gehört, aber für mich sind sie ein Buch mit vielen Siegeln, viele Gerüchte, Geheimnisse ranken um sie. Sie gelten als einflussreich, werden mit Verschwörungen in Verbindung gebracht. Niemand weiss so richtig, was der Bund von Freigeistern wirklich alles so macht. Das Historische Museum Bern will die Geheimnisse der Freimaurer lüften und zeigt darum die Ausstellung «Top Secret». Der SRF-Redakteur David Vogel hat sie besucht.
Bei so vielen Gerüchten und Verschwörungstheorien, die umgeistern zum Thema Freimaurer, muss sich ein Museum bei so einem Thema mal aufs Wesentliche konzentrieren. Und das macht das Bernische Historische Museum auch. Chronologisch wird die Geschichte der Freimaurer erzählt, so gut es halt geht. Weil bereits das Definieren von einem Ursprung der Freimaurerei ist problematisch, sagt der Kurator Daniel Schmutz. Die Freimaurer selber, sie berufen sich aufs Mittelalter, auf die Bruderschaften der Steinmetz.
Viele Bräuche, auf die sie sich beziehen, die sie immer noch lebendig erhalten, beziehen sie aus diesem Umfeld. Oder so ihre Symbole, Winkel und Zirkel, aber auch geheime Zeichen wie Klopfzeichen oder andere Erkennungszeichen, da berufen sie sich aufs Mittelalter. Ob das historisch wirklich wasserdicht ist, diese Herleitung, das ist dann eine andere Frage.
Historisch unbestritten ist der Zeitpunkt, wo zum ersten Mal von einer Gründung von einer Freimaurerorganisation dreht ist. Das ist in London vor genau 300 Jahren. Die Freimaurer sind tolerante, liberale Geister, Kinder der Aufklärung. Das ist damals zur Zeit vom Absolutismus lebensgefährlich gewesen. Darum die Geheimnistuerei. Die Freimaurer treffen sich auch heute noch in Privathäusern, die nennen sie Logen. Ihr heiligster Ort in dieser Loge ist der Tempel. Dort machen sie ihre Ritual.
Auf Brüder, fasst der Freundschaft Band, das euch die Weisheit bindet. Auf alle, reichet euch die Hand, als Maurer euch verbindet.
So ein Tempel wird im Historischen Museum nachgestellt, und zwar der von der Berner Loge zur Hoffnung. Doch was wirklich dort passiert, das erfährt man nicht. Gezeigt wird nichts, man kann nur hören.
Bruder Meister, draußen vor dem Tempel wartet ein Mann, der sich dem Freimaurerbund anschließen möchte. Er ist bereit zur Aufnahme.
Führet ihn herein.
Dass man so ein Ritual nicht richtig verfolgen kann, ist unbefriedigend. Man hört, wie etwas tönen könnte, aber was sie wirklich machen, erfährt man nicht. Auch der Kurator Daniel Schmutz ist bei seinen Recherchen nicht viel weitergekommen. Die Berner Freimaurer, die übrigens selber die Ausstellung initiiert haben, haben ihm nicht mehr Einblick gewähren. Aber vier Mitglieder geben in Videos Antwort auf die drängendsten Fragen. Zum Beispiel der Unternehmer Daniel Schütz.
Mir geht es darum, Menschen zu finden, wo ich mich eben austauschen kann. Es geht mir aber auch darum, so etwas wie einen Ort zu finden, wo ich mich sein kann oder wo ich mich beruhigen kann, aus dem Alltag rausgehen kann. Eigentlich eine Atmosphäre der Ruhe finde ich dort.
Die Ausstellung über die Freimaurer zu Bern ist facettenreich, lässt den Besucher aber ein bisschen hilflos zurück, weil die menschliche Wärme, die die Freimaurer in dieser Ausstellung immer und immer wieder betonen, die ist nicht nachvollziehbar und erfahrbar.
«Top Secret», so heisst die Ausstellung über die Freimaurer, läuft im Bernischen Historischen Museum noch bis Anfang September. Und interessant in diesem Zusammenhang ist eine Podiumsdiskussion am 6. Juli, am Abend um 8 Uhr, das Dan-Brown-Syndrom, Freimaurerei und Verschwörungstheorien. Der Eintritt für das ist frei.
Your eyes, they shine. From the first time we met, I swore you'd be mine. Saw you by the hotel bar, saw you waiting there. You were cool as a cat, and I could tell you were unaware. Thousand eyes upon you, just waiting for the kill. It's all in the thrill of the chase. They're playing it still. Like a rock and roll rodeo, it's part of the game. Like a rock and roll rodeo, they're staking. You smile at me like the Caribbean sunset. Your eyes, they shine, and I'll never forget, 'cause I knew you'd be mine. Oh, oh, thousand eyes upon you. Like a rock and roll rodeo.
Smoky Rock'n'Roll Rodeo hier auf SRF 1 mit der Sendung «Zwischenhalt». Im Moment geht es in der Nacht viel ringer als am Tag. Ja, die Sommerhitze hat uns fest im Griff. Durch den Tag wären wir ja am liebsten vor allem am Baden und in der Nacht nur draussen im Garten. Nacht laden ein zum Zusammensitzen, zum Festen. Hoch im Norden oben wird der Anfang vom Sommer ganz speziell gefeiert. Ihr wisst es vielleicht mit dem Midsommerfest. Midsommer ist aber nicht nur ein wunderbares Sommerfest. Midsommer fällt auch mit dem Johannistag zusammen. Es ist der Namenstag von Johannes dem Täufer. Das ist kein Zufall. Der Raphael Rauch von der SRF Religionsredaktion erzählt, was es mit dem Johannistag und auch mit der Johannisnacht auf sich hat.
Weihnachten mitten im Sommer feiern. Im Mittelalter war das ganz normal. Zumindest ein bisschen, denn am 24. Juni wird die Geburt von Johannes dem Täufer gefeiert. Das Datum ist nicht zufällig, sondern ein halbes Jahr vor Weihnachten. In der Bibel kommt also erst Johannes und dann Christus zur Welt. Johannes hat Jesus nicht nur getauft, sondern Jesu Geburt auch angekündigt. Ohne Johannes, so die Logik, auch kein Weihnachten. Deshalb gab es im Mittelalter ein eigenes Fest. Das wurde Sommerweihnachten genannt, später Johannisnacht. Und es wurde mit einer Messe um Mitternacht gefeiert, ähnlich wie die Christmette am Heiligen Abend. Weihnachten während der Sommersonnenwende, die Idee dahinter war, den Lauf der Sonne religiös zu deuten. Das meint der Theologe Linus Hauser.
Es ändert sich jetzt die kosmische Perspektive. Der Tag und die Nacht sind noch, das Dunkle und das Licht sind noch, aber es geht jetzt auf ein Ende zu der alten Zeit. Einerseits wird es dunkler und andererseits warten wir dann auf den Anbruch des Lichts. Und der ist bald.
Das Licht steht für die Geburt Jesu Christi, so Linus Hauser. Er ist römisch-katholischer Theologe und hatte an der Universität in Gießen einen Lehrstuhl. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Feiertage verschwunden. Auch die Johannisnacht hat an Bedeutung verloren. In Nordeuropa hat die Johannisnacht aber einen Vorläufer, der rein gar nichts mit Johannes dem Täufer zu tun hat. Hier geht's um Midsommer und es geht um germanische Mythologie. Der Sommer beginnt mit der Sommersonnenwende. Das ist der längste Tag im Jahr, also wenn die Sonne ganz früh aufgeht und erst ganz spät wieder untergeht. Ein besonderes Erlebnis, das es nur einmal im Jahr gibt. Für die Germanen hatte die Sonnenwende eine religiöse Bedeutung, sagt Theologieprofessor Linus Hauser.
Die Anfänge der Astronomie sind Himmelsbeobachtungen und man stellt dann eben also diese Veränderungen in der Länge des Tages fest und sagt, da sind göttliche Mächte aktiv. Das kann sein, dass da irgendeine göttliche Hochzeit dann gefeiert wird am Mittsommernachtstermin oder dass es da einen großen Kampf gibt und eine Ablösung geschieht. Das sind die Anfänge und die müssen kultisch begangen werden, da muss gefeiert werden, da muss man was Schönes essen. Hier werden Feuer angezündet, man unterstützt den Gott, der dafür sorgt, dass jetzt die Ernte richtig reifen kann. Und auf diese Weise wird das ein ganz zentrales Fest, wo man die Natur und den Kosmos hautnah merkt und feiern kann.
Als die christlichen Missionare nach Skandinavien kamen, waren sie also mit nordischen Gottheiten konfrontiert. Odin, Thor und viele andere Götter verehrten die Germanen. Die Missionare kritisierten, die Einheimischen würden Götzendienst leisten.
Ich stelle mir zunächst einmal vor, dass die Missionare kommen und der Meinung sind, sie haben auf jeden Fall absolut recht. Und da ist eine dämonisch verseuchte Region, in der wir aufräumen müssen.
Beim Thema Midsommer waren die Missionare aber zu Kompromissen bereit, berichtet der römisch-katholische Theologe.
Über näheres Kennenlernen, über Grenzen, an die man stößt, und auch über den Gedanken, Hauptsache, die werden jetzt alle durchgetauft, ergeben sich dann Kompromisse, auch über Weggucken seitens der Kirchenleitung. Und natürlich, das Volksleben nimmt immer noch seine religiösen Geschäfte sehr ernst. Und auf der anderen Seite sagen sich, wir glauben halt das, was jetzt dran ist, auch. Und so schleift sich das im Laufe der Zeit ab und ein. Und irgendwann ergibt sich dann auch eine, sagen wir mal, lebensfähige Form, die nicht allzu viele Spannungen aufweist.
So gelang es den Missionaren, die Tradition von Midsommar beizubehalten, dem Fest aber ein christliches Etikett zu geben. Das Feuer der Midsommernacht gilt nun nicht mehr den Götzen, sondern der christlichen Heilsgeschichte. Das Feuer ist Symbol für die Sonne und damit für Christus. Wenn eine Kultur einer anderen etwas einverleibt, dann heißt das in der Fachsprache Inkulturation. Aus einem heidnischen wird so ein christliches Fest.
Das Nordische ist christlich, wenn es im weitesten Sinne auf der Suche nach dem Geheimnis unseres Menschseins und unseres Kosmos ist. Da ist es sozusagen die christliche Richtung angelegt.
Linus Hauser geht sogar einen Schritt weiter. Das nordische Midsommerfest habe die Natur im Zentrum und mit der Schöpfung ein zentrales Anliegen des christlichen Glaubens.
Für mich macht es den Charme aus, dass das ein Fall ist, wo man sehr unmittelbar elementare Lebenserfahrungen, und es besteht ja eine große Sehnsucht nach Naturerfahrung, nach heiler Natur, nach dem Gefühl, dass es noch etwas Heiles gibt auf diesem Planeten, dass man das christlich integrieren kann.
Von daher freut sich der Theologe Linus Hauser, dass gestern Nacht nicht nur am Nordkap, sondern in vielen Teilen der Welt das Johannesfeuer gebrannt hat. Der Sommer hat damit auch ganz offiziell begonnen.
Der Raphael Rauch ist das gewesen. Ja, nordische Brüche sind auch bei uns hier in der Schweiz im Trend. Was für Brüche das genau sind und wieso die auch in der Schweiz gäng häufiger gefeiert werden, das erfahrt ihr morgen. Und zwar in der Sendung Perspektive am 8:30 auf SRF 2 Kultur.
I can't stop wanting you.
It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart.
Yeah. I can't stop loving you.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time.
I can't stop wanting you.
It's useless to say, so I'll just live my life of yesterday's.
Those happy hours,
those happy hours
that we once knew,
that we once knew,
though
long ago,
still make me blue,
still make
they say that time
heals a broken heart.
said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children.
I can't stop wanting.
It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.
Oh, yes.
Sei tu che so cantare, è un'emozione, è una cosa che è talmente mia, tu se vuoi ti ha la notte di andar via. Mi innamoro di te perché ho un nodo al cuore, che voglio o no non ti so scordare. Mi innamoro di te perché forse è meglio, mi innamoro anche se magari sbaglio. È una stagione la più bella e calda che ci sia, se vuoi puoi impedirle di andar via. È un amore non speciale,
SRF 1 mit dem Zwischenhalt. Ja, zu Heidi in den Bergen oder in der Stadt bei der Familie Sesemann. Es gibt wohl keine berühmtere Geschichte von einer Schweizer Autorin, die so weit um bekannt ist. Die Heidi-Autorin Johanna Spierig hat selber in Hirzug gelebt. Das liegt auf dem Rücken vom Zimmerberg zwischen Sieltal und dem Zürichsee. Und sie hat einmal darüber geschrieben. Es steht ein altes Haus neben der kleinen weißen Kirche, wo ich reichlich 20 Jahre gelebt und mit offenen Augen und von ganzer Seele die Herrlichkeit genossen habe, die Gott über dieses Fleckchen Erde ausgegossen hat. Tatsächlich liegt hierzu in einer speziellen Moränenlandschaft und der prächtige Panoramablick schweift von den Voralpen und den Schneebergen bis zum Jura. Mit der A3 und 4 ist es allerdings ziemlich fertig mit der Idylle. Der Verkehr ist über den Hirzupass gekommen. Die vier Glocken von der katholischen Kirche St. Antonius vom kleinen Dörfli Hirzel, die hören wir jetzt. Und zwar sind die nachher gekommen, die Katholiken, die haben sich ein bisschen später niedergelassen. Und im September 1991 hat es dort südlich vom Dorfzentrum Hirzel auch eine Kirche gegeben. Zu Ehren vom heiligen Antonius eingeweiht, das mit einem vierstimmigen Glüt im Turm.
Thank you.
Die vier Glocken von der katholischen Kirche St. Antonius waren das von hierzu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.